Hybride Radio, das Hörbuch. Heile, heile Hitler. Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Folge 20 von 22.
Teddy. Teddy, Pastorensohn, Jahrgang 1897, war Deutsch- und Geschichtslehrer und in Windberg Lagerleiter für die Hamburger Jungs. Er besaß eine natürliche Autorität und war beliebt. Am Krieg hatte er als Hauptmann teilgenommen, war schwer verwundet worden und daher in den Schuldienst zurückgekehrt. War er ein Nazi? Keine Ahnung. Von den Lehrern hat niemand mit den Schülern über Politik gesprochen. Vermutlich war Teddys Gesinnung deutsch-national, verbunden mit einem Hauch zur Romantik. Teddy hatte Humor. Mehreren Schülern verpasste er eingängige Spitznamen, die sich auch bei den Jungs festsetzen. Kuddel, du schwarze Seele, nannte er den stämmigen Horst, der fortan nur noch Kuddel hieß. Jupp war Uwe und Uli Wilhelm. In Windberg hat Teddy an langen Abenden mit den Kindern Volkslieder gesungen, bei Kerzenlicht. Und die haben die Texte aufgeschrieben und auswendig gelernt, Strophe für Strophe. Der Mond ist aufgegangen, am Brunnen vor dem Tore, auf, du junger Wandersmann, ade nun zur Gutnacht, kein schöner Land in dieser Zeit. Es waren gänzlich andere Lieder als die, die sie kannten. Sie mussten plötzlich nicht mehr hart sein, waren berührt und fühlten sich beschützt. Eine eigenartige, vertraute, fast väterliche Nähe entstand. Sie hatte etwas Beruhigendes. Doch ich habe Teddy auch anders erlebt. Dass ich eines Tages auf einem Baum saß, auf ihn hinabblickte und ihn lachend grüßte, zählt zu dem positiven Zusammentreffen, wenngleich ich an seiner erstaunten Reaktion erkannte, dass er mir nicht zugetraut hatte, dass ich einen Baum erklimmen würde. Die andere Begegnung war weitaus dramatischer und enttäuschender. Sie hatte mit Hunger zu tun und hinterließ in mir eine große Bitterkeit. In jener Zeit war es üblich geworden, dass wir Jungs untereinander Tauschgeschäfte tätigten. Gibst du mir deine Socken, dann kriegst du dafür meine Frikadelle zum Beispiel. Es war ein Spiel, wenngleich mit ernstem Hintergrund. Denn derjenige, der etwas Essbares eintauschte, kam ja bei den knappen Portionen zu kurz. Es wurde uns also von den Lehrern verboten. Das Tauschen aber erfolgte heimlich weiterhin, naturgemäß meistens in der Gaststube von Mutter Desche. Besonders begehrt waren spezielle Speisen wie Buchteln beispielsweise oder leckere kleine Kartoffelpfannkuchen, die wir Gummireifen nannten. Eines Tages habe ich einen Stift, den ich doppelt hatte, gegen zwei Gummireifen eingetauscht und diese in einem Brotbeutel verstaut. Ich hatte das Gefühl, bei dem Tausch beobachtet worden zu sein. Ich blickte mich um und sah Teddy allein am Lehrertisch sitzen. Die anderen Lehrer, auch die Jungs, waren schon gegangen. Ich wollte mich an Teddy vorbeischleichen, doch er packte mich am Arm, entriss mir den Brotbeutel, schlug ihn mir links und rechts um die Ohren und schrie mich an, »Du weißt, dass das verboten ist! Raus!« Den Brotbeutel samt Inhalt behielt er. Ich weiß nicht, wie ich von dort zurück auf unsere Bude gekommen bin. Ich war innerlich tief verletzt. Der schlug also auch, ausgerechnet der, genau wie mein Vater, wem kann man denn überhaupt noch trauen? Wem? Dann kam die Wut. Wie kommt der Pauker dazu, mir meinen Brotbeutel wegzunehmen? Was macht er damit? Pult er die zerbröckelten Gummireifen raus und isst sie auf? Das sind meine! Ich konnte ihm auf lange Zeit nicht mehr unbefangen begegnen. Milch mit Schuss. Die Ruhe ringsum ist himmlisch, aber trügerisch. Es sind Tiefflieger, die Angst und Schrecken verbreiten. Eine Szene ist symptomatisch. Peter erlebt sie gemeinsam mit Teddy und einigen Kameraden und es ist, als liefe da ein Film ab. Sie stehen auf einem Hügel, blicken ins Tal hinab und sehen dort einen fahrenden Zug. Dann rauschen von der linken Seite Tiefflieger heran. Man sieht das Mündungsfeuer der Bordkanonen und hört, zeitversetzt, das Knattern der Maschinengewehre, mit denen der Zug beschossen wird. Angst verspüren die Beobachter nicht. Sie staunen nur ungläubig. Das hier ist ihre ganz persönliche Wochenschau. Es dauert einen Augenblick, ehe sie sich der Gefahr bewusst werden und Teddy ruft, los, los, schnell weg hier! Am nächsten Tag hat Peter Glück. Er darf Milch holen für das Lager. Mutter Deschel zu helfen ist Ehrensache, wenngleich das Herbeischaffen der täglichen Milch von einem benachbarten Bauern, die Jungs sind ja noch im Aufbau und brauchen sie, wegen der Schlepperei nicht unproblematisch ist. Der Weg führt an ein paar Wiesen vorbei und durch ein kleines Wäldchen. Man braucht etwa eine halbe Stunde. Die Jungs wechseln sich täglich ab. Sie gehen immer zu zweit, weil die große Metallkanne so schwer ist. Peter ist mit Hans unterwegs. Beide freuen sich, denn das Milchholen ist beliebt. Auf dem Rückweg machen sie Pause am Bogenbach, der pieksauber ist. Du kannst bis auf den Grund gucken. Oder war das an einem Teich? Sauber und klar war das Wasser jedenfalls. Hier am Ufer genießen sie ihr Privileg, das für alle Milchholer ausgemacht ist, von wem auch immer. Einer der beiden löst den Kannendeckel und hält ihn umgekehrt hin. Der andere nimmt die Kanne und gießt den Deckel voll Milch. Danach trinkt jeder eine Hälfte. Anschließend wird der Deckel mit Wasser gefüllt und in die Kanne gekippt. Die Menge stimmt. Die Milch sieht zwar ein wenig magerer aus, sie hat einen bläulichen Rand, doch das Wasser ist naturrein. Los, wir müssen weiter. Es ist ein sonniger, windstiller Tag. Kaum Wolken stehen am Himmel. Wir zwei gehen am Rand einer Wiese und haben schon bald den Rückweg ins Kloster geschafft, als urplötzlich ein Flugzeug im Tiefflug herabstößt und uns unter Beschuss nimmt. Ich glaube das nicht. Ich kann es nicht glauben. Wir sind doch keine Erwachsenen, sondern Kinder. Das müssen die doch sehen. Volle Deckung, schreit Hans, und ich mache es ihm nach. Werfe mich auf den Boden und presse meinen Körper ins Gras der Wiese, während tak, 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 tak die Salve des MGs über unsere Köpfe hinweghämmert. Mein Herz schlägt bis zum Hals vor Angst. Zugleich bin ich wütend über den Angriff. Zum Glück bleiben wir unverletzt und selbst die Kanne samt Inhalt ist unversehrt. Erleichtert erheben wir uns über meine Naivität. Der Tiefflieger werde uns nichts tun, spreche ich lieber nicht mit Hans. Du liebe Güte, Peter, wir haben Krieg. Allerdings sagt mir meine Leichtgläubigkeit, der Pilot habe uns nur einen Schreck einjagen wollen, was ihm zweifellos gelungen ist. Manchmal spricht sich etwas herum. Am 12. April stirbt Roosevelt. Was bedeutet das? Gibt Amerika jetzt auf? Ach Quatsch, aber vielleicht ist ja doch noch was zu machen für Deutschland. Im Kloster wiegen sich alle weiterhin in Sicherheit. Doch am 16. April wird, wenig mehr als 6 Kilometer entfernt, die Eisenbahnbrücke in Bogen durch Bomben der Alliierten zerstört und am 18. April wird in rund 20 Kilometer Entfernung Straubing aus der Luft angegriffen. Über 2000 Bomben sollen dort gefallen sein, berichtet die Chronik. Mehr als 300 Menschen seien ums Leben gekommen. Götzendämmerung. Wenig später beginnt für alle hier, den Zweiten Weltkrieg betreffend, die Absurdität der letzten Tage. Freitag, 20. April 1945. Der Führer hat Geburtstag. Adolf Hitler wird 56. Das muss gefeiert werden, so gut es geht. Alle Hitlerjungen versammeln sich zur Feier des Tages in Uniform, sofern noch nicht herausgewachsen. Das deutsche Volk hat ihn geboren. Es hat ihn auf den Schild erhoben. Es hat ihn in freier Wahl zum Führer erkoren. Goebbels hält im Rundfunk die Laudatio auf Hitler. Die Jungs wissen nichts davon. Hier hält der Lagerleiter die Ansprache, maßvoll auf die schweren Zeiten verweisend, doch im Übrigen zurückhaltend. Nach ihm ergreift der HJ-Lagermannschaftsführer das Wort. Dieser junge Mann, von den Pimpfen Mixed Pickles getauft, sein Gesicht war von hartnäckiger Akne gezeichnet, besaß aus Sicht der meisten Angetretenen keinerlei Autorität. Die Jungs wussten nicht mal, wer oder was ihn in diesen unruhigen Zeiten in dieses Lager getrieben hatte. Als der nun auch noch von einer neuen Wunderwaffe, vom unbedingten Siegeswillen und vom Endsieg faselt, geht ein unüberhörbares Murren und halblautes Gelächter durch die Reihen der jungen Zuhörer, sodass zwei Lehrer eingreifen mit den Worten: "Ja, ja, nun ist es aber gut," und den HJ-Führer in den Hintergrund abdrängen. Ein Hauch von Meuterei liegt in der Luft. 3, 4... Deutschland, Deutschland, über alles. Das war's, mein Führer. Sic transit gloria nazis. Mixed Pickles, Jahrgang 1929, richtiger Name unbekannt, wurde kurz darauf zur Wehrmacht eingezogen oder meldete sich freiwillig mit 16. Montag, 23. April. An diesem Tag gelangen etwa 100 größere, geflüchtete Mädchen von Bogen aus nach Windberg. Sie waren durch das Bombardement am Weiterkommen gehindert worden und stammen aus dem Banat. Banat? Nie gehört. Bezeichnend. 1941 wurde der jugoslawische Teil unter deutsche Verwaltung gestellt. Alsbald wurde gemeldet, er sei judenfrei. Weder die Jungs noch ihre Lehrer ahnten davon 1945 etwas, und auch diese Mädchen hatten damit wohl kaum etwas zu tun. Es hieß, sie seien vertriebene Volksdeutsche, deren Vorfahren aus Schwaben stammten. Jetzt waren sie heimatlos. Doch wohin mit ihnen? Etwa die Hälfte fand in den bisherigen Unterrichtsräumen des Lagers eine Notunterkunft, die anderen vermutlich im Dorf. Jungs und Mädchen im Lager, irgendwie ungewohnt. 2000 Bomben auf Straubing. Nachgelesen, in Straubing wohnten bis Anfang der 40er Jahre 30 jüdische Mitbürger, ehe sie inhaftiert, verschleppt und fast alle ermordet wurden. Nur 3 von ihnen überlebten den Krieg. Und die Täter? Wo sind sie? Was wurde aus ihnen? Hier könnte ich weiterfragen, nach weiteren Tätern und Opfergruppen, ferner nach NS-Verbrechen in anderen Städten und Ortschaften Deutschlands, Europas und darüber hinaus. Es würde endlos. Klar ist, das 1000-jährige Reich war totalitär, nichts und niemand konnte vor seinen Machthabern sicher sein. Nach dem 18. April 1945 ist in und um Straubing viel schwieriger geworden. Vor allem ist durch das Bombardement die Bahnverbindung von und nach dort unterbrochen. Brot für das Windberger Lager, bisher aus dem nahen Hunderdorf geholt, muss jetzt zu Fuß auf einem Handwagen herbeigeschafft werden. Die Entfernung von Windberg nach Straubing hin und zurück beträgt rund 40 Kilometer. Der Transport kann nur nachts erfolgen. Bei Tage besteht Gefahr, von Tieffliegern beschossen zu werden. Das Beschaffen obliegt den Hamburger Schülern. Ein paar mutige Jungs aus deren Reihen führen das durch in der Nacht zum 24. April. Dann ein Unglück. Klassenkamerad Harald bricht sich ein Bein. 10 deutsche Soldaten, welche auf dem geordneten Vor- oder Rückmarschstation im Dorf gemacht hatten, ehe sie sich befehlsgemäß aufmachten, um die Amerikaner am Durchbruch zu hindern, ließen sich von Harald beim Verladen ihres Gepäcks helfen. Einer ihrer Artillerietraktoren aber hatte Probleme mit dem Motor und musste gezogen werden. Beim Anziehen durchschlug ein Seil Haralds Unterschenkel. Es dauerte 2 Tage, ehe ein Bauer sich bereit fand, trotz drohender Tieffliegerangriffe den Jungen mit Pferd und Wagen nach Bogen ins Krankenhaus zu bringen. Dort wird er abgelegt. Mit ihm im Saal liegen Verwundete und Sterbende. Später kommen kranke, befreite KZ-Häftlinge hinzu. Das Krankenhaus wird beschossen. Er ist bettlägerig und hilflos seiner Angst ausgesetzt. Schließlich kommen die Amerikaner. Und irgendwann, das Röntgengerät ist durch Granatsplitter unbrauchbar geworden, wird sein Bein einfach eingegipst und wächst schief an. Dienstag, 24. April. Am späten Abend des gestrigen Tages vollbringt ein etwas älterer Junge aus unserer Runde eine in unseren Augen beachtliche, wenn auch sträfliche Leistung. Bohne, wie wir ihn nennen, gelingt es, aus dem Keller von Mutter Deschel mit einem Spieß 9 Brote zu angeln. Fußnote: Bohne fuhr nach 1945 als Fischer weltweit zur See. Danach war er 7 Jahre Bautaucher auf Ceylon. Nach seiner Rückkehr war er fast 20 Jahre Flugkapitän der Lufthansa, ehe er Mitte der 70er Jahre im Alter von 46 Jahren verstarb. Wenn wir vor den Amis flüchten müssen, werden wir wenigstens nicht verhungern. Leider fliegt die Sache auf und Bohne hat seinen guten Ruf gleichermaßen bei den Lehrern und bei Mutter Deschel verspielt. Nur bei uns nicht. Er besaß eine Ausstrahlung, die wir bewunderten. Am heutigen Vormittag sammeln die Jungs wieder Tannenzapfen im Wald für die Öfen von Mutter Deschel. Als sie den Wald verlassen haben, erblicken sie oben auf dem Dach des Klosters eine riesige weiße Fahne. Das Kloster ergibt sich. Welch eine Schande! Diese Mönche, diese Feiglinge, rufen einige der Jungs. Warum gibt ihnen niemand eine Panzerfaust? Doch es scheint, als seien die Feinde genauso feige wie die Mönche. Jedenfalls lässt sich keiner von denen blicken. Es ist widersinnig, zu diesem Zeitpunkt noch an ein Gegenwehren zu denken. Wir wussten schließlich, dass das Kriegsende bevorstand. Was wir nicht wussten, war, dass die Nazis, allen voran der Gröfert, größter Feldherr aller Zeiten, diesen mörderischen Krieg angezettelt hat. Wir hätten mit einer Waffe in der Hand immer noch geglaubt, für den Führer und unser heilig Vaterland zu kämpfen. In Windberg werden neben weißen Betttüchern auch holländische Flaggen gehisst. Mittwoch, der 25. April, ist ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag. Ich mache am Abend einen kleinen Bummel und gelange auf die Straße nach Hunderdorf. Da höre ich hinter mir einen langsam fahrenden Wagen. Als ich mich umdrehe, glaube ich, meinen Augen nicht zu trauen. Ich sehe den ersten Ami-Jeep meines Lebens. Am Steuer ein Neger, der Begriff farbiger war noch unbekannt, und hinter ihm, überhaupt nicht zackig, sondern total lässig hingefläht, sein weißer Vorgesetzter. »Morgen kommen wir wieder«, ruft er mir zu. Auf Deutsch. Das also ist der Feind? Es ist abermals eine Szene wie aus einem Film. Donnerstag, 26. April. SS-Einheiten sprengen die bereits durch Bombenabwürfe unpassierbare Eisenbahnbrücke in Bogen und die Schlossbrücke in Straubing. Welch ein unnötiger, barbarischer Akt. Die Kinder und Erwachsene im Kloster wissen abermals nichts davon, erfahren es erst später. Hier im Lager herrscht Alter und es gibt Probleme mit dem Klo. Der Motor, der das Wasser für die Toilettenspülung heraufpumpt, funktioniert nicht richtig. Wer seine Notdurft verrichten will, muss das Toilettenwasser eimerweise von einem Brunnen heranholen. Es heißt, einige der Banater Mädchen hätten Krätze. Als bald darauf kein Öl mehr vorhanden ist, läuft auch der Lichtmotor nicht mehr und alle sitzen am späten Abend und am frühen Morgen im Dunkeln, allenfalls durch Hindenburg-Lichter, den heutigen Teelichtern vergleichbar, aber qualitativ erheblich schlechter, notdürftig erhellt. Kalt geworden ist es auch noch, so dass sie frieren in der Nacht. Das bleibt so bis Ende April. Zur Normalität gehört auch, dass die Harburger Klasse Englischunterricht bei Herrn Lohmann hat, einem Lehrer der Hamburger Jungs. Und plötzlich das. Die Amis kommen. Sie sind im Anrollen, sind in Winsberg. 9 Panzer, viele weitere motorisierte Fahrzeuge und, so wird behauptet, einige 100 Mann Infanterie. Unüberhörbar, unübersehbar. Aber Peter und die Jungs, sie haben Englisch bei Herrn Lohmann und kriegen fast alles nur nachträglich durch Berichte mit. Die Panzer sind zu breit. Sie passen nicht durchs Klostertor, rumpeln über die Felder und walzen nieder, was im Wege steht. Irgendwie gerecht, findet Peter, denn er kennt ähnliche Bilder von deutschen Panzern aus der Wochenschau. Leider trifft es hier die Falschen, es trifft immer die Falschen. Plötzlich kommen GIs ins Klassenzimmer. Tür auf, Überblick, Tür zu. Die Amis durchsuchen das Kloster Raum für Raum nach Waffen. Hier sollen Waffen sein? Lächerlich, denkt Peter. Am Nachmittag runter, Richtung Hunderdorf. Angeblich verschenken die Amis haufenweise Schokolade. Die Jungs sollen würdevoll sein oder so ähnlich, hat Teddy gesagt, also deutsch irgendwie. Auf keinen Fall betteln. Peter Littich hält sich daran, doch ihm gibt sowieso keiner was. Ein Neger blickt ihn an und spuckt etwas aus, das wie Schokolade aussieht. Ein Hund frisst das auf. Dahinter sieht Peter einen einheimischen Bubi, 10 oder 12 Jahre alt, der eine HJ-Mütze trägt. Vorne ist noch das rompenförmige Abzeichen dran, samt Hakenkreuz. Das könnte Ärger geben. Peter geht lieber. Freitag und Samstag, 27. und 28. April. Eine neue Zeit braucht eine neue Ordnung. Die Erlasse der alliierten Besatzungsmächte werden durch Anschlag bekannt gegeben. Die wichtigsten Gesetze seit 1933 werden aufgehoben, die NS-Partei und ihre Gliederungen verboten. Die Jungs haben ihre HJ-Abzeichen und alles Hakenkreuzlerische sofort vernichtet. Was haben eigentlich die Lehrer mit ihren Parteiabzeichen gemacht? Die Jungen dürfen das Lager nur morgens von 8 bis 9 und nachmittags von 16 bis 18 Uhr verlassen. Es heißt, Mussolini sei tot, der Duce. In den Augen von Peter war der schon immer eine Knallcharge. Dienstag, 1. Mai 1945. Ein denkwürdiger Tag, aber kein nationaler Feiertag des deutschen Volkes mehr. Auch kein Tag der Arbeit. Ja, nicht einmal ein Feiertag. Oder doch? Ein Klassenkamerad zieht beim Unterricht seine Taschenuhr heraus und meldet sich. Es ist jetzt 11:06. Heute, vor genau einem Jahr, sind wir in Harburg abgefahren. Und noch etwas. Hitler ist tot, erfahren wir. Er ist gestern, am 30. April in Berlin, wie bitte, tot? Das ist ja entsetzlich. Trauern wir? Weinen wir? Nichts dergleichen. Keine Emotionen. Aber am 20. April haben wir ihn doch noch. Schwamm drüber. Hitler sei, heißt es weiter, in Berlin, auf seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, an vorderster Front bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er an vorderster Front gekämpft hat, geschweige bis zum letzten Atemzug. Sein Nimbus ist längst passé. Die Wunderwaffen waren eine Lüge. Der irrsinnige Traum vom deutschen Endsieg ist endgültig ausgeträumt. Hitler lebt nicht mehr, verstanden. Doch der verdammte Anfang seines Lebenslaufs, unser Führer Adolf Hitler, geboren am 20. April 1889 in Braunau am Inn, ist für alle Zeit eingebrannt in mein Gedächtnis. Soll ich das sagen? Ich traue mich nicht. Keiner von uns sagt, was er denkt. Die nächsten Tage bringen ein gutes Maß Normalität zurück. Der Motor hat wieder Öl, das Kloster hat Licht und Wasser und von morgens 6 bis abends 18 Uhr dürfen sich in und um Windberg alle wieder frei bewegen. Wer nach Bogen muss, bekommt einen Passierschein durch den Bürgermeister. Doch es gibt weder eine Zeitung noch Nachrichten. Das Lehrerradio hat Sende- oder Senderpause. Umso mehr wuchern die Gerüchte. Irgendwann nach dem 8. Mai 1945, am Vormittag haben wir wieder Tannenzapfen gesammelt. Unterricht findet nicht statt. Jetzt sitzen wir mit Teddy am Waldesrand, haben um ihn gelagert. Die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Der Krieg ist zu Ende, berichtet Teddy mit belegter Stimme. Deutschland hat am 8. Mai bedingungslos kapituliert. Er spricht vom mörderischen Kampf, vom heldenhaften, vergeblichen Ringen unseres Volkes. Er zieht einen Vergleich zum Ersten Weltkrieg und nun dies, die schreckliche Ende, der Krieg verloren, abermals. Ich denke, dass die Erwachsenen nach dem Ersten Weltkrieg doch hätten wissen müssen, wohin das führen kann. Aber ich bin erst 14 Jahre alt und hüte mich, solche Überlegung auszusprechen. Ich bin nur froh, heilfroh und erleichtert, dass es nie wieder HJ-Dienst geben wird. Aber ich weiß wirklich nicht, wie man zu Hause Leute grüßen soll, wenn man nicht mehr Heil Hitler sagt und den rechten Arm dabei hebt. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, das ist ziemlich ungewohnt. Ich bin seit Jahren aus der Übung. Jahrzehnte später, als Loriot in seinem Badewannensketch zwei nackte Hotelgäste als Comicfiguren in die Wanne setzte, von denen einer einen Doppelnamen trug, habe ich überlegt, ob wir Deutschen uns, gesetzt im Fall, wohl auch mit Heil Müller-Lüdenscheid gegrüßt hätten. Natürlich bekleidet, aber vielleicht hätten wir beim Grüßen nicht den Heil-Hitler-Arm erhoben, sondern stattdessen den Hintern entblößt. Manchmal muss man etwas Normales ad absurdum führen, um das idiotische Verhalten von Millionen Anhängern und Mitläufern zu entlarven. Bitte unter schon gewusst notieren, Hitler war nie in der SA oder SS und für die Hitlerjugend zu alt, mein Führer. Im Zweiten Weltkrieg war er nicht mal Soldat, aber kein Witz, Oberkommandierender der Wehrmacht, und zwar selbst ernannt gemäß Führererlass vom 4. Mai 1938. Frei nach Bert Brecht, der unaufhaltsame Aufstieg des Gefreiten A.H. Ein Wort zum Sonder. Die Amis haben für den Kreis Bogen einen neuen Landrat ernannt, der uns am Sonntag die Ehre seines Besuches angedeihen lässt. Quatsch! Die Jungs sind aufgefordert, nach Rücksprache mit dem Prior und unserem Lagerleiter, sich gemeinsam mit den Lehrern zu versammeln, um die Ansprache dieses Landrats anzuhören. Sie ist für die Ohren der Jungs schockierend. Was er sagt, ist jenseits aller Werte, die ihnen bislang vermittelt wurden. Ist dieser Mann ein KZ-Überlebender oder vielleicht der einzige unbelastete Kommunist, den die Amis auf die Schnelle haben finden können? Keine Ahnung. Vermutlich weiß er aber bereits von den Verbrechen der Nazis, denn er verteufelt den NS-Staat aufs Schärfste und wirkt auf die Schüler, die gestern oder vorgestern noch Hitler verehrt hatten, wie ein rotes Tuch. Für ihn sind sie nach wie vor Hitlerjungen. Er macht keinen Hehl aus seiner Abneigung. Wir Ahnungslosen fragten uns hinterher und fragten auch Teddy, ob dieser Mann überhaupt Deutscher sei. Es fiel unserem Lehrer nicht leicht, die Wogen der Empörung zu glätten. Badefreuden und Panzerfest. Die Sonne scheint, es ist warm und jeglichen Unterricht hat die Militärregierung bis auf Weiteres verboten. Zum Glück aber nicht das Baden. Der Bogenbach ersetzt die nicht vorhandenen Duschen und Badewannen. Teddy, der seinen Schülern glaubhaft versichert hatte, trotz seiner 48 Jahre noch nie einen Kopfsprung gewagt zu haben, übte heimlich und überraschte die Jungs eines Tages in dem aufgestauten Teil des Bogenbachs mit einem formvollendeten Köpfer. Das Gewässer ist erfrischend kühl, aber klar, man kann herrlich darin schwimmen und nach Perlmuscheln tauchen. In einer der Muscheln fand sich eine hübsche, in allen Farben schillernde Perle. Doch es sind nicht nur viele Muscheln, die das Bachbett beherbergt, sondern auch etliche Patronen. Munition, die deutsche Soldaten vermutlich auf der Flucht vor den Amerikanern weggeworfen hatten. Man kann damit herumspielen, kann sie sogar Teddy zeigen, der den harmlosen Spaß belächelt. Oder man nimmt sie mit ins Lager, öffnet sie mit einer Kneifzange, schüttet das Pulver heraus und steckt es an. Eine Stichflamme, herrlich! Dummerweise hat ein Schüler die Idee, eine herausgefischte Patrone einem der Jungs aus dem Dorf zu zeigen. Guck mal, möchtest du die haben? Ja? Dann lass dir von deiner Mama ein Stück Brot geben und komm damit wieder her. Dann gebe ich sie dir, aber verrate mich nicht. Was passiert? Die Mutter erscheint, Samphilius, aber ohne Brot, nimmt dem Schüler die Patrone ab, eilt damit zum neu ernannten Bürgermeister und das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Die Harburger Jungs, die Hamburger sind offenbar nicht beteiligt, müssen sich versammeln, auch die Lehrer, und sehen sich einer geballten, furchteinflößenden Macht gegenüber. Der Bürgermeister, flankiert von zwei GIs, die allein schon durch ihre Kinnriemen einen martialischen Eindruck machen und ihre Maschinenpistolen im Anschlag halten, brüllt auf Bayerisch los, als seien die Schüler der letzte Dreck. Den Kernsatz seiner Anschuldigungen habe ich behalten. Und ich glaub, hier sind an der Panzerfäuste und Quere im Lager. Panzerfäuste? Gewehre? Der spinnt wohl. Doch der empörte Bürgermeister, der offenbar einen Herd nationalsozialistischen Widerstandes im Lager vermutete, verlangte eine genaue Untersuchung nebst Protokoll, verhängte einen Tag Hausarrest und verfügte die Herausgabe sämtlicher Waffen und Munition bis 18 Uhr. Die Befragung führte Teddy durch, der Lagerleiter schrieb das Protokoll. Natürlich kam nichts Greifbares bei der Vernehmung heraus. Das Ganze war eine Spielerei von Seiten der Jungs, wenngleich beileibe nicht harmlos. Ich hatte auch ein Häuflein Pulver und zwei Patronen. Ich wartete bis 3 Minuten vor Ablauf der Frist, ehe ich bei Teddy an die Bürotür klopfte. »Was denn, du auch?« fragte er kopfschüttelnd. »Ja sicher, ich bin doch kein Feigling.« Ich wollte aber hauptsächlich sehen, was da alles abgeliefert worden war, und staunte. Auf Teddys Schreibtisch türmte sich ein etwa 40 Zentimeter hoher Haufen Schwarzpulver, etliche Dutzend Patronen und ein Revolver. Dies alles zu besitzen, oder auch nur ein Teil davon, war von der Militärregierung verständlicherweise bei Androhung drastischer Strafen verboten worden. Zum Glück wurden wir nicht weiter bestraft. Oder doch, wir bekamen alle kurzfristig Ausgangssperre, wurden aber bald darauf wieder unterrichtet, doch ohne das Fach Geschichte. Und überhaupt war alles nur vorläufig. Cäsar, Spiegeleier, Kopfläuse. Das Leben nimmt seinen Lauf, doch der Hunger lässt sich nicht besänftigen. Wir essen nahezu unentwegt hohe Rüben aus irgendeinem Vorrat im Keller, um dem Magen etwas anzubieten. Bei Mutter Desche wird sowieso alles ratzekahl weggeputzt. Immer. Immer? Ein einziges Mal hat mancher von uns seinen Teller am Abend nicht leer gegessen. Das lag jedoch nicht an Mutter Deschel, sondern an Cäsar, ihrem riesigen alten Bernhardiner. Und auch Cäsar konnte eigentlich nichts dafür. Dieser arme Hund, der meistens irgendwo in der Sonne lag und döste, hatte am Bauch ein ekliges, kindskopfgroßes Geschwür, das allem Anschein nach wuchs und wuchs. Eines Tages war Cäsar verschwunden. Es hieß, einer der GIs habe ihn erschossen, um das Tier zu erlösen. Am selben Abend aber gab es bei Mutter Deschel Lungenhaschee. Und plötzlich wies jemand aus unserer Mitte auf den Teller und sagte, Cäsar! Freie Zeit haben die Jungs reichlich. Und so befreien sie für Mutter Deschel ein ganzes Feld von wucherndem Unkraut. Ihr Lohn, eine Handvoll Kirschen. Eines Tages fragen sie schließlich bei den Bauern im Ort nach Beschäftigung. Man nimmt sie gern, denn sie kosten nichts. Eine Mahlzeit ist ihr Lohn. Aber essen können sie und das nicht zu knapp. Peter und sein Kumpel bringen es jeweils auf 9 Spiegeleier nebst Brot. Am nächsten Tag wollen wir wieder hin, doch es ging mir nicht anders als einigen Mitschülern. Mein Kopf juckte wie verrückt. Ich ließ mich untersuchen und war geschockt. Kopfläuse! Ich wurde bestäubt und musste über Nacht unter eine stramme Haube, bekam am nächsten Tag eine anständige Kopfwäsche und hatte eine große Blase hinterm Ohr. Es war wohl DDT gewesen, mit dem ich behandelt worden war. Ziemlich giftig, aber hilfreich. Eine eklige Erfahrung. Doch die hygienischen Verhältnisse waren überall nicht normal und wir Jungs nicht achtsam genug. Die Rinnsale im Waschraum reichten sowieso nur zum flüchtigen Waschen. Zu den Bauern, Hunger hin, Hunger her, bin ich nie wieder hingegangen. Später im Jahr habe ich rohe Pilze und Bigbeeren gegessen. Eine Frage. Mittlerweile ist es Juni. Die Sehnsucht, endlich nach Hause zu kommen, wird immer größer. Plötzlich haut wieder einer ab. Achim Specht, der so unglücklich in Schwester Else verliebt war. Wie sich herausstellt, ist er allerdings nicht in Richtung Hamburg unterwegs, sondern ist 25 Kilometer entfernt, jenseits der Donau, zu einem Bauern gegangen, bei dem er 3 Jahre zuvor in Pflege gewesen war, in der Hoffnung, von dort aus nach Hamburg zu gelangen. Teddy ruft daraufhin seine Schäflein zusammen, verweist abermals auf die großen Gefahren und Schwierigkeiten und lässt sich von jedem in die Hand versprechen, dass niemand mehr das Lager verlässt, sondern dass jetzt alle, die Harburger Jungs sind nur noch 19, bis zum gemeinsamen Abtransport in Windberg ausharren. Eine Frage stellt sich Peter insgeheim. Warum hat Teddy sich dies Versprechen nicht schon längst geben lassen, nämlich vor Wochen, als der Krieg noch nicht zu Ende war? Betteln bei Bauern. Wenn du Hunger hast, setzt du dich über vieles hinweg. Peter hat einen ziemlichen Bammel davor, an einem fremden Bauernhaus zu klingeln oder zu klopfen und nach Brot zu fragen. Zuerst geht er gemeinsam mit einem Mitschüler, doch bald versucht er es allein und sagt sein Sprüchlein. Längst nicht immer mit Erfolg, doch hin und wieder hat er Glück. Einmal muss er sich eine schier endlose Litanei von einer Bauersfrau anhören, auf Bayerisch. Er versteht nur so viel, dass es um einen Mann geht, der den Nazis ein Dorn im Auge war. Zum Schluss sagt die Frau traurig, der hängt Thompson. Aufgehängt haben sie ihn. Dann schenkt sie Peter ein gekochtes Ei. Seinem Klassenkameraden Heini gelingt ein Bravourstück. Als er bei einem Bauern anklopft, lässt man ihn eintreten, doch auf seine Frage nach einem Stück Brot erntet er nur Kopfschütteln. Im Rausgehen, als niemand ihn beobachtet, erblickt er auf der Fensterbank einen Rosenkranz und steckt ihn ein. Draußen entfernt er sich ein paar Schritte, wartet 2 Minuten, klopft abermals und behauptet, den Rosenkranz vor der Tür gefunden zu haben. Gehört der vielleicht Ihnen? sein Lohn ein halber Laib Brot, ein großes Stück Schinken und 3 Eier. Tagesfrische Hühnereier gab es auch in einem Gelege, ganz dicht beim Lager. Das hat einer der Jungs ausgemacht und ausgenommen. Leider stellte sich heraus, dass 2 von den 3 geklauten Eiern Gipseier waren, die den Hühnern anzeigten, in diese Nester müsst ihr eure Eier legen und nicht in irgendeine Ecke. Damit der Diebstahl nicht aufflog, blieb ihm nichts anderes übrig, als die beiden künstlichen klammheimlich wieder zurückzubringen. Hamburg ruft! Am 20. Juni 1945 fährt im Lager ein Auto vor und es erscheint wie aus einer anderen Welt ein Mann namens Dr. Heinrich Sahage. Der war seit 1940 speziell verantwortlich für die Organisation der erweiterten Kinderlandverschickung Hamburger Schüler, vermutlich auch für den Elternbrief der NSDAP vom 7. März. Er war seinerzeit auch Lehrer der Hamburger Jungs gewesen und hatte für sie 1943 dies Lager ausgesucht. Jetzt machte er ringsum in Bayern eine Art Bestandsaufnahme der verschiedenen Lager und kümmerte sich um die Rückführung der Schüler. In einigen Wochen, so verspricht er, würden sie mit Hamburger Autobussen in ihre Heimat zurückbefördert werden. In einigen Wochen. Wann mag das sein? Wie lange dauert das noch?
Heile, heile Hitler, Szenen einer Kindheit. Von Klaus Günther. Gelesen vom Autor. Redaktion Katrin Jäger. Technik Peter Gelsdorf. Eine Produktion von Tide. Hamburgs BürgerInnensender und Ausbildungskanal 2021. Der Roman Heile, heile Hitler erschien 2016 im Malles Verlag.